Heute Abend kommen wir zur zweiten Einheit über den Messias im Alten Testament. Und das Thema von heute Abend lautet der Messias im Prophetenbuch Jesaja. Im Prophet Jesaja finden wir über den Messias eigentlich eine so große Fülle an Prophetien über den Messias, dass der ganze Abend gar nicht dazu ausreicht, alle anzuschauen. Aber deshalb, weil es so eine Fülle von Prophetien über den Messias im Propheten Jesaja vorhanden sind, wird dieses Buch manchmal auch als der Evangelist des Alten Testaments bezeichnet. Wir wollen uns heute Abend eine exemplarische Auswahl anschauen von den Prophetien über den Messias im Prophetenbuch Jesaja. Und die bekannteste von allen steht in Jesaja 7, Vers 14. Kennen tun wir diese Prophetie vor allem aus der Weihnachtsgeschichte, denn dort wird die Jungfrauengeburt angekündigt. Wir lesen Jesaja 7, Vers 14. Dort heißt es: Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Wenn wir uns jetzt den Zusammenhang von diesem Text anschauen, nicht in der Weihnachtsgeschichte, sondern hier im Prophetenbuch Jesaja, dann müssen wir uns die Frage stellen: Ist das überhaupt eine messianische Prophetie? Klar ist es eine messianische Prophetie, sonst würde es nicht im Neuen Testament so aufgenommen werden. Aber wenn wir das im Zusammenhang anschauen, da müssen wir uns fragen, und was hat diese Prophetie in dem Zusammenhang bedeutet? Der Zusammenhang ist ja der, dass Jesaja zum König Ahas ging. Wer war der König Ahas? Der König Ahas war ein König vom Südreich Juda und er war ein gottloser König. In 2. Könige 16, Vers 2 heißt es über ihn, dass er nicht so lebte, wie es Gott gefiel. In dem Zusammenhang 2. Könige 16 lesen wir weiter, dass er sogar seinen Sohn durchs Feuer gehen ließ und getan hat, wie die Heiden getan haben. Nach dem Gräuel der Heiden hat er gelebt und hat fremde Götter angebetet. Und jetzt war es so mit dem Königreich Juda, dass dieses bedroht war vom Norden her. Vom Nordreich Israel, aber auch von Aram, oder wir würden heute sagen Syrien. Die bedrohten Juda. Und jetzt ist der Jesaja eigentlich mit einer guten Nachricht zu dem König Ahas gekommen. Er hat ihm gesagt: Du brauchst dich nicht zu fürchten vor den beiden, denn die beiden, die werden irgendwann demnächst vertrieben werden. Vor denen brauchst du keine Angst haben. Und jetzt hat der Jesaja noch etwas für den Ahas bereit gehabt, nämlich er hat gesagt: Und jetzt dafür, dass das geschehen wird, darfst du dir ein Zeichen von Gott erbitten. Der König Ahas, der war ein bisschen scheinfromm und hat gesagt: Ach, ich will kein Zeichen fordern, ich will Gott nicht prüfen. Aber Gott hat ihm das ja ausdrücklich gesagt, dass er das machen soll. Der hat einfach ein bisschen scheinfromm getan. Und dann sagt eben der Jesaja im Namen Gottes: Und jetzt will ich dir ein Zeichen geben. Nämlich das Zeichen von der Jungfrau und mit dem Immanuel. Und dann heißt es weiter in Vers 15 über den Immanuel: Dickmilch und Wildhonig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Denn ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen, das Gute zu erwählen, wird das Land, vor dessen beiden Königen dir graut, verlassen sein. Jesaja verkündigt also dem Ahas, dass Assyrien, die beiden Könige, vor denen Ahas Angst hat, Israel und Syrien besiegen wird und deshalb Befreiung für ihn in Aussicht ist. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wie hat all diese Verheißungen dem Ahas gegenüber im Hinblick aufs Land, im Hinblick auf die Bedrohung, was hat das zu tun mit der Jungfrauengeburt? Da wollen wir das natürlich auch ernst nehmen und den Zusammenhang ernst nehmen und uns die Frage stellen, ja, wie wir das in dem Zusammenhang zu verstehen haben. Nun, die Prophetie für den Ahas, die können wir folgendermaßen verstehen. Da gab es offensichtlich zu der Zeit vom Ahas eine Jungfrau. Die würde schwanger werden. Das heißt, die Jungfrau würde heiraten und danach irgendwann schwanger werden und einen Sohn gebären. Wenn der Sohn dann in einem gewissen Alter ist, das Gute und Böse unterscheiden kann, vielleicht im Alter von 3-4 Jahren, sollte er Honig und Butter in Fülle essen. Also der Jesaja macht damit eigentlich eine Zeitangabe, so in ungefähr 4-5 Jahren, da wird Folgendes sein, das Land wird sehr reich sein an Butter und Honig. Allerdings müssen wir etwas beachten. Die Fülle von Butter und Honig dürfen wir nicht einfach im Sinne von einer großen Segensverheißung ansehen. Klar, wenn man viel Butter und Honig essen kann, das ist schon was Schönes. Unsere Kinder, die lieben das. Aber wenn man den Zusammenhang anschaut, gerade Vers 22, oder 21, 22, da sehen wir, dass eigentlich da auch dem Königreich Juda vorhergesagt wird, dass das Land verwüstet werden wird. Nur noch ganz wenige Einwohner werden übrig bleiben, sodass es eine Fülle von Rindern und Schafen und so geben wird. Eine Fülle von Butter und Honig wird da sein. Nicht, weil plötzlich die Butterschwemme ausgebrochen ist, sondern weil so viele Leute verschwunden sein werden von der Bevölkerung Judas. Mit anderen Worten kündigt hier der Jesaja dem Ahas auch Gericht an. Dasselbe Assyrien, das dich vom Nordreich Israel und von Syrien befreit, das wird auch für dich zum Gericht werden, weil ihr so ein gottloses Leben führt. Also so können wir die Jungfrauengeburt, respektive hier ist es keine Jungfrau mehr, die dann jemand gebiert, sondern eine Jungfrau, die dann heiratet, schwanger wird und dann einen Sohn gebiert, so können wir diese Prophetie in dem Zusammenhang im Hinblick auf Ahas verstehen. Doch dann gibt es ja ganz klar auch den messianischen Bezug auf diese Verheißung. Das Neue Testament macht uns das klar. Die Jungfrau, die schwanger wird, das ist alleine Maria. Eine andere Jungfrau wurde in der Weltgeschichte nicht schwanger. Und wenn wir in Erinnerung haben, was wir letztes Mal behandelt haben, da werden wir natürlich an das Proto-Evangelium erinnert. Aus 1. Mose 3, Vers 15, wo der Eva ein Samen verheißen wird. Und wo auch schon ein Weis auf diese Jungfrauengeburt verstanden werden kann. Wenn wir das Jesaja-Buch weiter untersuchen auf die Geburt des Messias, werden wir noch an anderer Stelle fündig. Auch eine ganz bekannte Bibelstelle, Jesaja 9, Vers 5. Und auch diese Bibelstelle wollen wir im Zusammenhang anschauen. Ich lese die Verse 1 bis 6. 9, die Verse 1 bis 6. Da steht, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Es ist ganz interessant, im selben Textabschnitt, in dem von des Messias die Rede ist, ein Sohn ist uns gegeben, da ist auch die Rede davon, dass von dem jüdischen Volk das Joch weggenommen werden wird. Also in Vers 2 lesen wir das. Nee, Vers 3 heißt's: Denn du hast das Joch zerbrochen. Also das ist genau der gleiche Abschnitt. Und dann ist weiter die Rede davon, dass auch eine ewige Friedensherrschaft vom Messias aufgerichtet werden wird. Alles im selben Textabschnitt. Wir wissen, dass seit der Geburt des Messias von Jesus Christus es ganz viele Kriege gegeben hat. Und wir wissen auch, dass seither das jüdische Volk auf vielerlei Weise immer wieder bedrückt worden ist. Also das hat immer wieder Bedrängnisse und Anfeindungen erlebt, bis auf den heutigen Tag. Wie sollen wir dann diese messianische Verheißung verstehen? Ist es überhaupt nicht richtig, was hier steht? Oder wie genau sollen wir das verstehen? Nun, damit wir das in guter Weise verstehen, diese Prophetie, ist etwas wichtig, nämlich, dass wir ein Prinzip für die Auslegung von Prophetien im Hinterkopf haben. Ein Prinzip zur prophetischen Auslegung, das gilt nicht für alle, aber bei manchen Prophetien, da gilt das Prinzip der prophetischen Perspektive. Was genau haben wir darunter vorzustellen? Nun, das Prinzip der prophetischen Perspektive meint, dass ein Prophet, in unserem Fall der Prophet Jesaja, zukünftige Ereignisse beschreibt. Und die beschreibt er aus seiner eigenen Perspektive. Also der sieht verschiedene zukünftige Ereignisse, aber er steht an einem Standpunkt und beschreibt jetzt von dieser Perspektive aus die zukünftigen Ereignisse. Wir können das vergleichen, wie wenn wir von hier aus Richtung Berge schauen. Da sehen wir dann zuerst weit vorne irgendwo eine Hügellandschaft und dahinter dann die hohen Berge. Und ungefähr so können wir das beschreiben. Und wenn wir jetzt die Berge beschreiben, da würden wir zuerst die Hügellandschaft beschreiben, die wir sehen, und danach dann die Berge. Aber zwischen Hügeln und Berge, da gibt es ja noch ein Tal, das wir aus unserer Perspektive nicht sehen und von daher auch gar nicht beschreiben können. Und genau so können wir uns das bei Jesaja vorstellen. Er sieht schon den Messias. Er beschreibt das wunderbar aus seiner Perspektive. Das Kind, das geboren wird, aber dann auch das Königreich, aber das zwischendrin ein Tal ist, das sieht Jesaja noch nicht. Und es ist interessant, der Paulus, der redet genau auch davon, dass es sowas wie ein Geheimnis gibt, was in der vergangenen Zeit verborgen war den Propheten, aber jetzt geoffenbart worden ist. Nämlich in Epheser 6, Vers 1, in Epheser 3, Verse 1 bis 6 lesen wir davon, da schreibt der Paulus, das ist ein Geheimwesen, dass die Heiden Miterben des jüdischen Volkes sein sollten in Christus Jesus, im Leib Christi. Das heißt, die Gemeinde, wo Heidenchristen und Judenchristen vereint in Christus sind. Dieses Gebilde, der Leib Christi, die Gemeinde, das war zur alttestamentlicher Zeit verborgen. Der Jesaja konnte das noch gar nicht vorhersehen. Das war eben in diesem Tal versteckt und das ist erst sichtbar geworden, als die Zeit vorbei war oder wenn man das Bild von der Wanderung mit den Hügeln und Bergen weiterspinnt, zu dem Zeitpunkt, wo man auf der Spitze der Hügelkette angekommen ist. Da ist dieses Tal dazwischen sichtbar geworden. Das ist ein Geheimnis gewesen für den Jesaja und für alle anderen Propheten im Alten Testament. Aber kommen wir zurück zu der Verheißung in Jesaja 9 über den Messias. Dort bekommt das Kind ja verschiedene Namen. Er bekommt den Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Und wir wissen, all diese Eigenschaften, die verkörpert Jesus Christus. Jesus verkörpert all diese Eigenschaften. Und das Schöne bei Jesus ist, dass Jesus nicht irgendwie ein Gott ist, der weit weg von uns ist, der mit uns nichts zu tun hat, sondern er ist der Immanuel. Immanuel, das bedeutet Gott mit uns. Gott ist mit uns durch den Immanuel, durch Jesus Christus. Und jetzt können wir Gott in der Weise erfahren, wie es hier beschrieben steht. Wir dürfen erfahren, wie wunderbar Jesus ist. Wir dürfen erfahren, was für ein genialer Ratgeber Jesus ist. In Jakobus 1, Vers 5, da haben wir ja die Verheißung, wem er an Weisheit mangelt, der soll bitten und nicht zweifeln und ihm wird gegeben werden. In Jesus haben wir einen wunderbaren Ratgeber, der uns die nötige Weisheit gibt, die wir brauchen. Wir müssen ihn nur bitten. Und dann dürfen wir Jesus erleben als starker Gott, der Möglichkeiten hat, die wir nicht haben. Wir dürfen Jesus erfahren als ewig Vater, als jemand, der sich für uns interessiert, der um unsere Sorgen weiß. Und wir dürfen zu ihm kommen und erfahren, in Jesus haben wir einen himmlischen Vater, der vielleicht besser ist wie unser leiblicher Vater, der uns annimmt, wie wir sind, der sich für uns sorgt, der sich für uns interessiert. Genial. Und dann haben wir in Jesus auch einen Friedefürst. Ein Friedefürst in dem Sinn, dass er uns versöhnt mit Gott. Er macht uns den Frieden mit Gott erst möglich. Aber er befähigt uns auch, dass wir Frieden halten können mit unseren Mitmenschen und Versöhnung leben. Etwas Wertvolleres als Jesus, als den Immanuel, den Gott mit uns, gibt es nicht. Das zu wissen, Jesus zu kennen, das ist das höchste Gut, was es hier auf Erden gibt. Und jetzt heißt es hier in Vers 1 von der Messias-Verheißung, dass das Volk, das in der Finsternis wandelt, ein großes Licht gesehen hat. Es ist interessant, wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen, da lesen wir genau auch den Vers. Und wenn man dann den Vers vorne dran noch liest, Jesaja 8, Vers 23, da ist dann noch vom Land Zebulun und Naphtali die Rede. Im Neuen Testament, da treffen wir genau auch auf diese Verheißung. Nämlich, da lesen wir von Jesus, dass er zu der Zeit, als der Johannes, der Täufer, gefangen genommen worden ist, von Galiläa weggegangen ist. Wohin? In das Land Naphtali und Zebulun, wozu? Um dort anzufangen, das Evangelium zu predigen. Auch diese Gegend sollte das Licht der Welt kennenlernen, Jesus Christus. Und so hat sich diese Prophetie erfüllt mit dem Kommen Jesu Christi. In den Evangelien, da gibt es noch viele andere Stellen, die auf Verheißungen aus dem Buch Jesaja hinweisen, zum Beispiel auch in Lukas 4, Vers 16 und 17. Wir lesen das gerade. Lukas 4, die Verse 16 und 17. Verse 16 bis 19. Lukas 4, 16 bis 19. Und Jesus kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und dann lesen wir weiter, dann hat Jesus die Buchrolle wieder zusammengetan, hat sie dem Synagogendiener gegeben und dann hat er gesagt: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Wenn wir jetzt das Buch Jesaja aufschlagen und diese Bibelstelle nachlesen, das ist in Jesaja 61, die Verse 1 bis 2, da sehen wir da etwas Interessantes. Jesus hat dann nämlich mitten in einem Vers aufgehört zu lesen. Da heißt es nämlich dann: Um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes. Also das hat Jesus nicht vorgelesen. Warum nicht? Wie genau haben wir das zu verstehen? Warum sagt Jesus nach einem Teil des Verses: Heute ist das vor euren Ohren geschehen, und den anderen Teil lässt er einfach aus? Ganz klar, wir haben hier auch wieder das Prinzip der prophetischen Perspektive vor Augen zu haben. Jesus ist das erste Mal auf die Welt gekommen, um die Sünder zu retten, und nicht als Richter ist er das erste Mal gekommen. Jesus wird bei seiner zweiten Ankunft hier auf der Erde als Richter in Erscheinung treten. Das ist auch Thema im Jesaja-Buch, aber heute langt die Zeit dazu nicht, das anzuschauen. Also das klammern wir aus, dass Jesus als Richter wiederkommt. Wir wissen, dass Jesus als Richter wiederkommt und als Herrscher, aber wir schauen das jetzt im Jesaja-Buch nicht näher an. Also auch hier haben wir das Prinzip der prophetischen Perspektive. Jesus bricht mitten im Satz ab, weil er noch nicht als Richter gekommen ist. Das liegt erst noch in der Zukunft. Eine weitere interessante Stelle in den Evangelien ist, wo Johannes der Täufer im Gefängnis sitzt und von dort aus dann seine Jünger zu Jesus schickt und sie fragen lässt: Sag mal, Jesus, bist du derjenige, der kommen soll? Bist du der Messias? Und was sagt Jesus den Jüngern von Johannes? Erzählt dem Johannes, was ihr seht und was ihr hört. Wir lesen das in Matthäus 11. Und dann sagt Jesus: Verkündigt ihm, dass Blinde sehend werden, Lahme werden gehend und so weiter. Das sollen sie dem Johannes ausrichten. Und warum sollen sie das ihm ausrichten? Ganz klar, weil diese Wunder im Propheten Jesaja als messianische Wunder gekennzeichnet sind. Wenn wir Jesaja 35 aufschlagen, die Verse 5 bis 6, da wird gerade im Hinblick auf den Messias, im Hinblick auf sein Eingreifen gesagt: Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Also hier werden einige messianische Wunder aufgezählt. die Jesus nachweislich vollbracht hat. Ja, das Prophetenbuch Jesaja redet viel vom Messias. Ganz zentral wichtig für uns natürlich ist Jesaja 53, wo von dem Leiden des Messias die Rede ist. Dass Jesus Christus stellvertretend für unsere Sünden gelitten hat. Übrigens ist ja interessant, in der Apostelgeschichte 8, da lesen wir ja von dem Kämmerer, der von Äthiopien nach Jerusalem kam, sich dort eine Jesaja-Rolle gekauft hat. Der wollte mehr über Gott erfahren, hat sich da eben die Jesaja-Rolle gekauft. Das war vielleicht eine teure Angelegenheit, nicht so billig wie heute. Heute kommt man sehr günstig an Bibeln. Damals war das eine sehr kostspielige Angelegenheit. Und jetzt hat er im Propheten Jesaja gelesen und ist einfach nicht rausgekommen. Was soll das bedeuten? Und gerade an der Stelle Jesaja 53 ist er hängen geblieben. Und dann hat Gott ja den Philippus gesandt, geh mal zum Kämmerer und erklär ihm, was da geschrieben steht. Und dann hat er Philippus das ihm erklärt, der hat es verstanden, es hat bei ihm Klick gemacht, wer Jesus ist, was er getan hat. Er ist zum Glauben gekommen und hat sich dann taufen lassen. Wir schauen uns jetzt genau diese Stelle an, Jesaja 53. Und weil das so eine eindrückliche und wichtige Stelle ist, lesen wir das ganze Kapitel und ich unterbreche immer mal wieder dazwischen, um ein paar Worte zu den einzelnen Versen zu sagen. Jesaja 53, Abvers 1. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Hier ist ein bisschen eine enttäuschende Sache. Da wird verkündigt, wer der Messias ist, aber niemand glaubt. Die Verkündigung wird nicht ernst genommen. Und genau das haben wir ja zur Zeit Jesu erlebt. Jesus hat das Reich Gottes gepredigt. Er hat ganz klar gesagt, wer er ist. Und trotzdem hat das eigene Volk von Jesus ihn verworfen, hat ihn nicht als den Messias anerkannt. Vers 2. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Treffender und prägnanter kann man die Passion Christi eigentlich nicht schildern. Jesus, er war verlassen, selbst seine engsten Anhänger, die Jünger, haben ihn verlassen. Als Jesus gefangen genommen wurde im Garten Gethsemane, die haben Jesus im Stich gelassen. Und dann, wo Jesus gefangen genommen worden war, wurde er ausgepeitscht und ans Kreuz geschlagen. Die Schmerzen, die er erduldet hatte, das Leiden, das muss grausam gewesen sein. Unvorstellbar groß. Für wahr, das sind wahre Worte. Ein Mann der Schmerzen, vertraut mit Leiden. Wir lesen weiter ab Vers 4. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Hier schildert Jesaja das Geheimnis vom Frieden mit Gott. Nur weil Jesus, der ohne Sünde war, stellvertretend für uns unsere Sünde getragen hat, unsere Missetat auf sich genommen hat, die Strafe getragen hat, die wir verdient hätten. Nur deshalb können wir durch den Glauben an Jesus Vergebung unserer Sünden haben und Frieden mit Gott. Das ist der Grund dafür, dass Jesus auch der Friedefürst genannt wird in Jesaja 9, Vers 5. Der Paulus, der hat die Thematik vom Frieden mit Gott ja auch aufgegriffen in Römer 5, Vers 1. Da hat er geschrieben, da wir nun gerechtfertigt sind durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Gott ist gerecht, Gott vergibt unsere Sünde nicht einfach so, sondern er ist gerecht. Die Strafe muss bezahlt werden. Aber der Messias, Jesus, er hat gezahlt für unsere Sünde. Er hat bezahlt für unsere Sünde. Und deshalb können wir durch ihn gerecht werden. Und wenn wir gerecht vor Gott sind, können wir Frieden mit Gott haben. Jesus, er ist das Geheimnis, weshalb wir überhaupt Frieden mit Gott haben können. Wir lesen weiter Jesaja 53 ab Vers 6. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Ja, Jesus starb den Tod eines Verbrechers. Die schlimmsten Verbrecher, die sich gerade gegen die römische Staatsgewalt aufgelehnt haben, die hat man gekreuzigt, dass man sowas ja nie wieder macht. Und Jesus wurde getötet mit dem Tod eines Verbrechers. Aber begraben wurde er sehr ehrenhaft. Der Josef von Arimathea ist nämlich gekommen und hat den Pilatus gebeten, bitte darf ich den Leichnam von Jesus haben und ihn dann in mein Felsengrab legen. Und dann hat Jesus ein Begräbnis bekommen, wie es nur Reiche bekommen haben. Also genau das, was hier steht, ist erfüllt worden. Weiter ab Vers 10. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat. So wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Ist interessant. Vorher war doch vom Tod die Rede, dass der Messias gestorben ist. Aber hier ist die Rede davon, dass er wieder Tage sehen wird, Nachkommen sehen wird. Die Tage werden verlängert werden. Sprich, hier ist implizit schon von der Auferstehung Jesu die Rede. Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden. Und wenn hier von Nachkommen die Rede ist, ist ganz klar, das sind keine biologischen Nachkommen, sondern eher geistliche Nachkommen. Damit sind diejenigen gemeint, die an ihn glauben. Vers 11 und 12. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Ganz interessant. Hier wird gesagt, dass der Messias all die Leiden, all die Qualen all die Mühsal auf sich genommen hat, mit einem klaren Ziel vor Augen. Nämlich dem Ziel der Fülle. Oder man kann auch sagen, mit dem Ziel der Freude. Und genau das ist ja auch, was im Hebräerbrief geschrieben steht. Hebräer 12, Vers 2, da heißt es, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Also genau das, was hier beschrieben steht, trifft auf Jesus, den Messias, zu. Jesus hat gelitten für uns, nicht weil er so gerne gelitten hat, sondern wegen der vor ihm liegenden Freude. Wir wissen, dass wenn ein Sünder Buße tut, da herrscht Freude im Himmel. Da wird ein Fest gefeiert. Und das ist eine riesengroße Freude. Und um der Freude willen hat Jesus all die Qualen auf sich genommen. Übrigens, an derselben Stelle im Hebräerbrief, Hebräer 12, wo davon die Rede ist, dass Jesus das Kreuz erduldet hatte, wegen der vor ihm liegenden Freude willen, da steht auch geschrieben, dass wir eigentlich Jesus als Vorbild nehmen sollten, nämlich auch im Leiden mit einzustehen. Glauben, das bedeutet nicht, dass es das ein einfacher Spaziergang ist. Glauben bedeutet immer auch Glaubenskampf. Jesus hat gesagt, so wie ihn der Vater gesandt hatte, so sendet Jesus seine Jünger. Jesus wurde von seinem Vater gesandt, um uns Menschen zu retten. Dafür war Leiden notwendig. Wir sind von Jesus gesandt, um Menschen zu Jesus zu führen. Wir können auch sagen, um Menschen zu retten, indem wir sie zu Jesus führen. Und ich muss sagen, das ist nicht immer einfach. Das ist auch mit Kampf verbunden. Wenn wir im Gebet einstehen für verlorene Menschen, dann ist das ein Stück weit auch Kampf. Dann ist das auch Kampf. Dann braucht uns das Kraft. Wenn wir uns dafür einsetzen, dass Menschen gerettet werden, bedeutet es manchmal auch, dass wir hingehen, dass wir Zeit investieren. Zeit, die wir dann vielleicht nicht haben, um sie dann für uns selber irgendwie zu genießen. Wenn wir uns in den Gemeindebau investieren, dann hat das auch mit Kosten zu tun. Dann braucht das auch finanziell gesehen, aber auch von den Kräften. Wenn wir uns in die Gemeinde engagieren, dann braucht das auch unsere Kraft. Und da wollen wir bereit sein, dass wir nicht einfach denken, ach, ich hab's schön, ich hab's bequem, ich lasse mich irgendwie in der Gemeinde immer nur berieseln, sondern wir wollen unseren Auftrag wahrnehmen. Und das kann uns auch Leiden kosten. Das kann uns Verzicht kosten. Und wir wollen dafür bereit sein. Es geht nicht darum, dass wir leiden um des Leidens willen. Dass wir einfach denken, ach, jetzt leide ich mal eine Runde. Sondern es geht immer ums Leiden, um eines Auftrags willen. Und dieses Leiden, das lohnt sich. Denn vor uns liegt Freude. Vor uns liegt Freude. Ja, der Messias, der erlitt viel, um uns zu erretten, davon redet das ganze Kapitel 53 vom Jesaja-Buch. Was auch ganz wichtig ist im Jesaja-Buch im Hinblick auf die messianischen Prophetien, ist, dass die zukünftige messianische Herrschaft auch geschildert wird. Aufgrund von Offenbarung 20 nennen wir die messianische Herrschaft hier auf der Erde auch oftmals das tausendjährige Reich. Heilsgeschichtlich haben wir das ganz klar einzuordnen, nachdem Jesus das zweite Mal wiedergekommen ist. Dann wird das tausendjährige Reich, die messianische Herrschaft hier auf der Erde anbrechen. Die wohl bekannteste Bibelstelle zu diesem messianischen Reich, die finden wir in Jesaja 2, Vers 4. Und wegen dem Zusammenhang lese ich schon ab Vers 3. Jesaja 2, ab Vers 3. Dort heißt es, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Das ist Mission, hä? Da kommen die Leute und wollen belehrt werden. Das ist, Mission unter anderem Vorzeichen dann. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen. Und jetzt kommt das Bekannte, so dass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Das wird Friede sein. Übrigens, gerade der Vers mit den Schwertern und den Pflugscharen und Speeren und Rebmessern, der steht an ganz prominenter Stelle in Genf, nämlich bei der UNO. Also wenn man das UNO-Hauptgebäude da besichtigt, da wird man dann auch fündig im Hinblick auf diesen Vers. Die UNO hat sich nämlich zum Ziel gesetzt, den Frieden auf Erden zu bringen. Bloß macht sie einen großen Fehler, sie versucht es ohne den Messias und wird deshalb auch scheitern. Und alle Versuche, die die UNO gemacht hat, die sind bisher erfolglos geblieben, weil sie versucht, quasi ein messianisches Friedensreich, Weltfrieden herzustellen, ohne den Messias. Die Bibel, die ist da realistisch. Die rechnet nämlich mit der Gewalt des Bösen hier auf der Erde. Und erst wenn der Böse, der Teufel, gebunden sein wird bei Jesu Wiederkunft, erst dann wird die Friedensherrschaft des Messias möglich sein. Und diese Friedensherrschaft, das wird eine wunderbare Friedensherrschaft sein. Nicht nur zwischen den Menschen wird es keinen Krieg mehr geben. Man weiß gar nicht mehr, wie führt man überhaupt Krieg. Sondern auch im Tierreich wird es Veränderung geben. Das ist gewaltig. Wir lesen dazu Jesaja 11, die Verse 1 bis 7. Jesaja 11, die Verse 1 bis 7. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schösslinge hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Wahrheit, Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Also hier haben wir beides, das, die Friedensherrschaft, aber auch das richtende Handeln des Messias. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Und jetzt kommt die Veränderung im Tierreich. Da wird der Wolf bei den Lämmern wohnen und der Leopard wird sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Also das würde ich ja dem Simeon heutzutage nicht zumuten, dann Löwe oder so zu treiben. Die Kuh und die Bärin werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammenlagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Gewaltig, diese Auswirkung selbst im Tierreich, wenn der Messias wiederkommt. Und wir wissen, auch in der Pflanzenwelt wird es Veränderung geben. Davon lesen wir in Jesaja 55 ab Vers 12. Jesaja 55 ab Vers 12. Da heißt es, denn ihr werdet mit Freuden aussehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Statt der Dornen werden Zypressen wachsen und statt der Hecken Myrten, und das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen, zu einem ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Unwahrscheinliche Veränderung wird es in der gesamten Schöpfung geben, bei Menschen, in der Tierwelt und auch in der Pflanzenwelt. Vom Fluch beim Sündenfall wissen wir ja, dass Disteln und so gewachsen sind, dass die Arbeit auf dem Feld beschwerlich wurde. Und hier heißt es, und das wird nicht mehr sein. Die Dornen werden weichen müssen und Zypressen wachsen. Wunderbar wird das sein, wenn das alles geschehen wird, wenn der Messias kommt, sein Frieden und sein Heil auf der ganzen Welt sichtbar wird, bei den Menschen, bei den Tieren und auch in der Pflanzenwelt. Ich freue mich schon drauf, wenn ich dann nicht mehr Unkraut jäten muss im Garten, sondern einfach pflanzen und dann wächst es schön. Wir dürfen uns freuen auf den Messias, der wiederkommt. Wir dürfen uns freuen über den Messias, der bereits gekommen ist. Wir dürfen den Immanuel, den Gott mit uns haben. Diese Perspektive, der Messias, der gekommen ist, der Messias, der kommen wird, der Messias, der bei uns ist, das dürfen wir haben. Und das Buch vom Jesaja, das ermutigt uns, den Blick auf diesen wunderbaren Messias, unserem Herrn und Erlöser, zu werfen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Du bist gekommen, um für unsere Sünden zu sterben, um uns überhaupt Frieden mit Gott zu ermöglichen. Wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dich erleben dürfen als den Immanuel, als denjenigen, der wunderbar ist, als denjenigen, der ein genialer Ratgeber für uns ist, der ein starker Gott ist, der ein ewig Vater ist und unser Friedefürst. Herzlichen Dank dafür. Und danke, dass wir dich auch wieder erwarten dürfen. Du kommst mit Macht und Herrlichkeit. Und hilf du uns, bis du wiederkommst, dir treu zu sein. Und auch in dem Auftrag wirksam zu sein, den du uns gegeben hast. Gebrauch du uns, dass noch viele Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen dürfen und gerettet werden. Amen.